Guten Morgen. Ich möchte heute mit einer kleinen Rätselfrage beginnen, eine Quizfrage, ist aber wahrscheinlich nicht allzu schwierig. Stellt euch einmal vor, ihr seid in einer Kirche, aber da ist ein ganz spezieller Anlass. Und an diesem speziellen Anlass, bei dieser speziellen Gelegenheit, wird genau über diesen Vers hier gepredigt. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Was für ein Anlass findet in der Kirche statt, wenn darüber gepredigt wird? Hochzeit, Hochzeit, jawohl, ich höre über Hochzeit. Ganz genau, der Hochzeitsvers, 1. Korinther 13, ist das Kapitel über die Liebe. Und das bietet sich natürlich an, auch dann aus diesem Kapitel, aus 1. Korinther 13, an der Hochzeit zu predigen. Das ist der letzte Vers dieses Kapitels. Und ihr kennt bestimmt auch andere Verse aus diesem, ich sag mal, Hochzeitskapitel. Ich lese mal die Einleitung und es wird euch sehr bekannt vorkommen. Da sagt Paulus oder schreibt Paulus: Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich all meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. So, und jetzt kommen die eigentlichen, die ganz harten Hochzeitsverse, nämlich die Aufzählung, was die Liebe alles ist. Die Liebe ist langmütig und freundlich und eifert nicht und treibt nicht Mutwillen und, eine ganze lange Ratte. Mehrere Verse lang erklärt Paulus, was die Liebe alles macht oder eben nicht macht. Das ist Hochzeitstext. Und ihr habt möglicherweise eben auch schon viele Predigten über 1. Korinther 13 und auch über diesen Vers hier gehört, an Hochzeiten und vielleicht sogar an der eigenen Hochzeit. Bei der letzten Hochzeit, wo darüber gepredigt wurde, gab es anschließend, das ist keine Überraschung, ein Kuchen- und Tortenbuffet. Und so ungefähr sah mein Stück Kuchen aus, das dann vor mir stand. Ich war aber gedanklich noch bei der Predigt, eben bei diesem Vers. Und dann fiel mir auf, dass dieses Stück, dieses Tortenstück, im Grunde genommen genauso aufgebaut war wie die Predigt. Erkläre ich euch kurz, was die Predigt mit diesem Kuchenstück hat. Das ist ja der Klassiker, gell? Drei Teile, unten der Boden, dann kommt die Fruchtmasse und oben die Sahne. Klassischer Aufbau. So muss Torte gehen. Diese drei Schichten, die habe ich in der Predigt entdeckt, und zwar folgendermaßen: ganz oben die süße Sahne, was du als erstes in Angriff nimmst, also ganz oben die süße Sahne, die ist so luftig, locker und leicht und so süß wie die Braut, und das passt natürlich in der Predigt, über die Sahne zu predigen, über das Süße, über das Luftige, das Lockere. Eine Hochzeitspredigt muss ja so sein. Aber du kannst in der Predigt nicht nur bei der süßen Sahne bleiben, es muss noch ein bisschen Substanz dazukommen, also gehst du noch ein bisschen die Fruchtmasse rein, zweite Ebene, also ein bisschen was, muss ja an Geschmack noch da sein, Sahne selbst ist bloß süß und sonst nichts, aber in die Fruchtmasse reingehen, das gehört also auch noch in die Predigt rein, ein bisschen Substanz muss noch in die Hochzeitspredigt. Aber was du in der Hochzeitspredigt nicht machen solltest, ist bis auf den Boden zu gehen. Dritte Ebene, weil der Boden ist hart, da muss man beißen und so weiter. Und das passt nicht zu einer Hochzeit. Tief schürfen will man an der Hochzeit nicht. Man möchte oben die Sahne bleiben, ein bisschen Fruchtmasse dazu haben. Und das ist dann eine gute Hochzeitspredigt. Und ich will es auch gar nicht lächerlich machen. So geht Hochzeit. Das ist unsere Kultur und das ist in Ordnung so. Man muss ja nicht immer ganz auf dem Boden, um zu schürfen und zu beißen. Aber die Folge davon ist, dass uns in unserem Bewusstsein diese Verse, überhaupt 1. Korinther 13, aber auch dieser Vers hier, dass uns das irgendwie in Erinnerung bleibt als Schlemmer- und Schlecker-Verse. Das ist so süß, romantisch und verführerisch Richard Gere und Julia Roberts. Für die Jüngeren unter uns, das war so ein Hollywood-Liebespaar aus meiner Generation. Süß und verführerisch. Weil so süß und verführerisch ist dieser Vers, deswegen habe ich ihn auch in diesem Kitsch rosa dargestellt, um das auch optisch darzustellen. Süß und verführerisch, das Verslein. Aber unter diesem Vers, ihr erinnert euch, der Boden des Kuchenstücks, da ist schon noch etwas Härteres. Ne? Da ist ein Boden, wenn man tiefer graben würde, gäbe es was zu beißen. So, jetzt haben wir heute zwei Fakten hier vorliegen. Einmal, heute ist keine Hochzeit. Und ich werde auch nicht die Frage stellen, sind zufällig zwei Freiwillige da, die Hochzeit feiern wollen. Das mache ich jetzt nicht. Also wir haben heute keine Hochzeit, sondern ein seriöser Gottesdienst. Und das Zweite ist, ich darf hier predigen und ich bekenne, ich bin ein absoluter Bibelfan. Also ich mag es nach wie vor, in der Bibel tiefer zu schürfen, und ich lese jetzt seit fast 50 Jahren mehr oder weniger täglich die Bibel, und ich stelle je länger, je mehr fest, ich bin noch längst nicht am Ende. Es lohnt sich immer wieder tiefer zu schürfen, man entdeckt da weiter Schätze, und ich habe heute das Gefühl, dass ich weniger weiß als noch am Anfang meines Christseins, aber das ist so ein persönlicher Eindruck, weil ich einfach begeistert bin, was in der Bibel alles drinsteht. Und ich möchte euch ein bisschen reinführen in diesen Vers mal, was da auch noch alles drinsteckt. Das heißt, wir werden jetzt mal auf den Boden gehen. Wir schürfen mal tiefer und vielleicht werdet ihr ein bisschen erschrecken, dass es da tatsächlich was Hartes zu beißen gibt. So, um den Vers zu verstehen, muss man das zentrale Wort herausgreifen. Das ist natürlich die Liebe, aber es gibt noch ein zweites zentrales Wort, das für das Verständnis noch wichtiger ist, nämlich das Wort bleiben. Es bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Und das ist deswegen von zentraler Bedeutung, weil Paulus eigentlich im Umfeld davor und danach vom Gegenteil spricht. Er spricht vom relativen Wert der Dinge, die Verse 1 bis 3, die hätte der Liebe nicht, wäre es nichts nützen, würde es nichts taugen und so weiter. Er spricht von der Nutzlosigkeit unseres Seins und Tuns, unseres Charakters, unserer Gaben, wenn die Liebe fehlt. Also es ist eher eine Mangelaussage, die er hat. Und es kommt noch härter, er spricht dann in den weiteren Versen von Aufhören. Ich zitiere mal zwei Verse, 8 und 9 und 10, drei Verse. Da sagt er, die Liebe hört niemals auf, wodurch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Also aufhören ist sein Thema. Oder 9 und 10. Unser Wissen ist Stückwerk, unser prophetisches Reden ist ebenfalls Stückwerk. Wenn aber das Vollkommene kommt, so wird das Stückwerk aufhören, schon wieder aufhören. Geht zu Ende. So, und jetzt kommt unser Vers, das ist das Gegenstück. Das, was aber bleibt, Glaube, Hoffnung und Liebe, das bleibt im Gegensatz zu all dem, was aufhören wird. Und wann bleibt es, wenn alles andere aufhören wird? Ja, der Zeitpunkt ist eigentlich mit kurzem Nachdenken sofort feststellbar. Wo ist denn der Zeitpunkt in unserem Leben, wo fast alles aufhört und nur ganz weniges noch bleiben wird? Das ist am Ende unseres Lebens. Dieser Vers ist eigentlich kein Hochzeitsvers, sondern ein Beerdigungsvers, wenn man es genau anschaut. Das ist dieser einschneidende Moment in unserem Leben, wo ganz, ganz vieles nicht mehr bleiben wird, so wie es ist, wo es zu Ende geht. Es wird alles anders, es wird alles umgekrempelt, es findet der große Wechsel statt von dieser Welt in eine andere Welt und es ist nichts mehr anschließend wie vorher. Da fällt sehr, sehr vieles, fast alles weg. Es bleiben eigentlich nur noch drei Dinge, Glaube, Hoffnung und Liebe. So, kurz mal schauen, was das meint, Glaube, Hoffnung und Liebe. Der Glaube bleibt, das Erste. Glaube, damit meint Paulus unsere persönliche Herzensbeziehung zu Jesus und zu Gott. unser tiefes Vertrauen, was in uns drin steckt, gegenüber Gott und seinem Sohn Jesus. Glaube heißt, ich teile nicht nur mein Herz, sondern auch mein Leben, meinen Alltag mit Jesus. Manchmal heißt Glaube, ich klammere mich nur noch fest, weil ich fast nicht mehr glauben kann, aber ich will noch glauben und ich klammere mich fest an meine Beziehung zu Jesus. Manchmal heißt Glauben aber auch, ich diene als Antwort auf die Liebe, die ich erkenne, diene ich im Auftrag Jesu und tue irgendetwas, was ich weiß, das macht Jesus Freude. Also Glauben ist all das, was ich in meinem Herzen, in meinem Innersten, in meinem Sein aufgebaut und gepflegt habe. Aber eben nur das, was wirklich echt ist und was aus meinem Herzen kommt, das ist Glaube. Nicht Religiosität, nicht für wahr halten, dass es einen Gott geben könnte. Das ist nicht Glaube. Auch nicht das heilige Gefühl, was man bekommt, wenn ich einen wunderbaren, schönen Sakralbau eintrete und alles so schön gestaltet ist in dieser Kirche. Auch das ist nicht Glaube. Auch meine Kirche Zugehörigkeit ist nicht Glaube, sondern Glaube ist das, was in meinem Herzen drin passiert, mit Jesus zusammen. Meine persönliche Beziehung zu meinem Herrn, Heiland und Retter. Das ist Glaube und das bleibt. Meine Beziehung zu Jesus und meine Beziehung zu Gott, das wird sich auch im Himmel wiederfinden. Was auch noch bleibt, das ist unsere Hoffnung. Wie schaut unsere Hoffnung aus? Da erzähle ich euch nichts Überraschendes. Unsere Hoffnung ist, dass das Schönste noch kommt. Nicht nur, dass es weitergeht nach unserem Tod, sondern dass es noch viel toller wird. Oder überhaupt erstmal toller wird, je nachdem, wie dein Leben gerade verläuft. Aber da kommt noch was und es kommt etwas ganz Tolles. Jesus beispielsweise sagt in Johannes 14, in meines Vaters Haus, also bei Gott, sind viele Wohnungen. Und wenn ich hingehe, um euch die Städte zu bereiten, dann werde ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr auch seid, wo ich bin. Also diese Wohnungen sind für uns reserviert. Da haben wir einen Wohnsitz, den wir einnehmen dürfen. Und wenn Jesus das verspricht, wird er auch dieses Versprechen wahrmachen. Wie alle Versprechen, die Jesus macht, wird auch das sich erfüllen. Das heißt, unsere Hoffnung ist, wir werden mit Jesus zusammen in einer neuen Welt sein, im sogenannten himmlischen Jerusalem, wie immer das ausschauen wird. Das muss aber ganz toll sein. Manchmal sagt die Bibel, ist aus Gold die Stadt so toll, weil Gold ein Wert ist an sich. So weiter. Wir werden Gott persönlich sehen, sogar mit ihm Gemeinschaft haben, mit Gott, dem allmächtigen Vater, dem Schöpfer des Universums. Unglaublich. Und das Ganze auch noch ohne Ende, also eine Ewigkeit lang. Das ist unsere Hoffnung. Darauf sollen und dürfen wir Hoffnung hoffen. Und diese Hoffnung wird sich erfüllen. Also alles, was ich hoffe, bleibt, weil es erfüllt wird. Es wird dann nicht mehr in dem Sinn Hoffnung sein, sondern Realität. Aber es bleibt. Es geht nicht weg. Das bleibt ebenfalls. So, und es bleibt noch etwas Drittes, sagt Paulus. Es bleibt die Liebe. Aber die Liebe ist nicht die Liebe zwischen Bräutigam und Braut, nicht die Hochzeitsliebe, die hier gemeint ist. Liebe ist auch nicht gemeint als Gefühl oder als Zuneigung und nicht mal die Liebe, die wir untereinander als Gemeindegeschwister empfinden. Auch die Liebe ist nicht gemeint, sondern es ist die Liebe Gottes. Der griechische Text, der dem Neuen Testament zugrunde liegt, kennt drei Wörter für Liebe und eins ist für Gottes Liebe reserviert, das Wort Agape und das steht hier. Gottes Liebe zu uns. Also ganz einseitig, nicht meine Liebe zu Gott oder zu Jesus, das ist im Glauben drin. Da liebe ich zurück. Aber die eigentliche Liebe ist die Liebe Gottes zu uns. Gott liebt uns, Gott liebt mich. So sehr hat Gott die Welt und insbesondere uns Menschen in der Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Gott liebt uns. Und das ist alles andere als selbstverständlich, denn eigentlich hätte Gott sich ja sagen müssen, schau dir mal die Menschen an. Was die alles verbocken, die haben es dermaßen nicht im Griff, die gehen mir so gegen den Strich. Ich habe genug von euch, ich kann euch nicht mehr sehen, geht weg von mir, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben, ich verstoße und verdamme euch allesamt, weil ihr nichts taugt, ihr Menschen. Das wäre eine absolut nachvollziehbare Reaktion Gottes auf unser Menschsein. Aber Gott hat das nicht gemacht. Er hat gesagt, nein, ich biete Ihnen die Versöhnung an. Ich strecke die Hand aus in meinen Sohn Jesus und sage, schlagt ein, ihr dürft zu mir kommen. Ich liebe euch nämlich. Ich liebe euch trotzdem. Die Liebe Gottes, die Zuwendung Gottes. Und das wird bleiben. Gott wird keinen Rückzieher machen. Ich plötzlich sage, nein, ich habe mich doch mal überlegt, jetzt habe ich ein paar Jahrhunderte und Jahrtausende, habe ich Liebe euch angeboten, aber jetzt, nee, komm, wir machen einen Cut. Lohnt sich eben doch nicht mit euch. Wird nicht passieren. Die Liebe Gottes bleibt. Das Dritte, was bleibt. So, und jetzt verstehen wir auch, warum die Liebe das Größte ist. Die Liebe Gottes, die Liebe, die Gott zu uns hat, die begründet natürlich auch mein Glauben. Was würde es für einen Sinn machen, an Gott zu glauben, wer der sich als der Abwesende zeigen würde, der nichts mit mir zu tun haben will, der mich zurückstoßt, abweist, der sagt, nein, Rees, du nicht. Was würde da mein Glaube für einen Sinn machen? Und welche Hoffnung hätte ich dann noch, wenn Gott sagt, nein, wird nichts mit uns, vergiss es. Aber das sagt Gott nicht. Gott sagt, schau dir meinen Sohn an, Jesus, das ist meine ausgestreckte Hand, schlag ein. Du darfst zu mir gehören, eine Ewigkeit lang. Die Liebe ist die größte von diesen drei Sachen, die bleiben. So, das also bleibt. Dann ist die zwingende Anschlussfrage, was bleibt denn nicht? Und nun müssen wir uns klar machen, dass das Bleiben von Paulus, was er hier schreibt, exklusiv gemeint ist. Paulus meint nicht, was auch noch bleibt, sondern was als einziges bleibt. Also alles andere bleibt nicht, was bleibt nicht. Beispielsweise Kummer, Schmerzen, Frust, Einsamkeit, Leid bleibt nicht. Also alles, was unser Leben beschwert, negativ macht, das bleibt beispielsweise nicht. Das fällt uns vielleicht als erstes ein, das ist auch gut so. Und tatsächlich heißt es in Offenbarung 21, dass Gott abwischen wird, alle Tränen von unseren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Gut, dass das nicht bleibt. Daran können wir uns festhalten. Daran müssen wir uns manchmal festhalten, weil das Leben uns ganz ordentlich piesacken kann. Also das bleibt nicht. Aber es gibt noch anderes, was nicht bleibt. Paulus meint eben tatsächlich, es bleibt wirklich nichts anderes als die drei Dinge. Und jetzt sind wir, ihr merkt schon, langsam auf dem harten Boden des Kuchenstücks, gell? Jetzt gibt es zu beißen. Was zum Beispiel nicht bleibt, ist nicht nur Kummer, Leid und Schmerzen, sondern auch unser Reichtum. Das, was wir mühsam erarbeitet, uns verdient haben, worin wir viel Ausbildung für euch hineingesteckt haben, wo wir uns emporgearbeitet haben und jetzt über einen üppigen Gehalt leben können, was eine Fortsetzung und eine gute Rente finden wird, inklusive das Erbe, das demnächst auf meinem Bankkonto eingehen wird, mein Vermögen, mein Haus, meine tolle Einrichtung, mein Zweitwagen und so weiter, bleibt alles nicht. Und an der Stelle ist Jesus sogar ziemlich schonungslos mit uns. Er hat es für nötig erachtet, extra ein Gleichnis zu erzählen, weil das nicht bleibt. Das Gleichnis vom reichen Kornbauer. Ihr erinnert euch, der hatte so gute Ernte und so viel Reichtum und Vermögen, der musste größere Scheunen bauen. Und hat sich gedacht, ich baue natürlich größere Scheunen, habe ich so viel, dass ich mich zurücklehnen kann und sagen kann, jetzt geht es mir nur noch gut. Und was ist der Kommentar Jesus zu dieser Haltung? Jesus sagt, du Narr, du Dummkopf. Sorry, wenn ich das hier sage, aber so ist im Griechischen wirklich, du Idiot, könnte man auch übersetzen. Ne? Du bist bescheuert, denn du wirst diese Nacht noch sterben. So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott, sagt Jesus, dann bist du ein Narr, wenn du dich so verhältst. Alles, was wir uns erarbeitet und gesammelt haben, wird nicht bleiben. Es bleibt nicht. Was auch nicht bleiben wird, anderes Thema, deine Ehre, dein guter Ruf, Ja, ja, du hast darauf geachtet, ne? Du hast einen guten Ruf erarbeitet, du hast dir nie etwas zu Schulden kommen lassen, du bist immer integer gewesen, aufrichtig und ehrlich. Es kann dir keiner irgendetwas vorwerfen, du wirst erhobenen Hauptes gehen können. Du kannst bis zum Ende deines Lebens jedem gerade in die Augen schauen. Ja, ja, das kannst du, ist auch gut so, aber es bleibt nicht. Hiob Kapitel 7, eine Wolke vergeht und fährt dahin und so kommt nicht wieder rauf, wer zu den Toten hinunterfährt. Er kommt nicht zurück und seine Stätte kennt ihn nicht mehr. Und in der Tat, je älter wir werden, desto mehr stellen wir fest, manche Menschen gehen ganz schnell vergessen. Nicht nur manche, sondern die meisten. Eigentlich fast alle. Hey, wenn ich mir überlebe, wer wird in 50 Jahren noch wissen, dass es mal einen Rees grob gab, der hier so nett gepredigt hat und so weiter? Wer wird sich daran noch erinnern? Vielleicht gibt es noch eine Aufzeichnung irgendwo im Internet, aber wird mich keiner mehr kennen. Und euch alle wahrscheinlich auch nicht, es sei denn, ihr seid Napoleon oder Kaiser Franz oder irgendwas, ne? Dann kennt man vielleicht den Namen noch, wer ihr wirklich wart, weiß man auch nicht mehr, nur dass ihr was Tolles oder was Außergewöhnliches gemacht habt. Wer ihr wart, eure Persönlichkeit ist weg. Bleibt alles nicht. Hey, was auch nicht bleibt, ist dein wunderbarer Body, dein Körper, den du pflegst. Und das ist auch richtig so, ne? Du gehst damit ins Fitnessstudio, damit er weiterhin so perfekt und blendend ausschaut. Du gönnst ihm Wellness, du tust die Diäten an und Schönheitsmittel verschlingen ein kleines Vermögen, aber das hast du ja Gott sei Dank. Du treibst viel Sport. Oh, und du verzichtest immer, wenn es heißt, ah, da hätte ich Lust drauf. Nein, tut mir nicht gut. Dann muss ich leider Nein sagen. Weil mein Körper das so möchte, damit ich weiterhin so gesund weiterleben kann. Hey, und ich sage, es bleibt nichts davon. Sprüche 3, Vers 20, es fährt alles an einen Ort, es ist alles aus Staub geworden und wird wieder aus Staub. Da bleibt nichts davon. Es ist nicht falsch, das zu machen, aber es bleibt nicht. Hey, weißt du, was auch nicht bleibt? Deine Familie. Boah. Was hast du dich immer für deine Familie aufgeopfert, für deine Lieben, die um dich sind? Du hast sie behütet und gepflegt. Du hast geopfert und auf vieles verzichtet, damit es den anderen gut geht. Du hast sie geliebt und hast sie gefördert. Und das ist alles gut so. Das ist richtig so. Aber du kannst deine Liebe nicht festhalten. Jesus sagt, im Himmel wird das alles ganz anders sein. Er sagt nicht genau, wie es sein wird, aber er sagt beispielsweise, welche gewürdigt werden, jene Welt zu erlangen, also die himmlische Welt, und die Auferstehung von den Toten, die werden weder heiraten noch geheiratet werden. Also da wird alles ganz anders sein. In anderen Bibelstellen heißt es, so engelähnlich werden die Menschen dann sein. Das mit der Familie wird so nicht mehr sein wie jetzt. Das ist dann zu Ende. Es bleibt nicht. Hey, und Paulus bleibt da nicht stehen, er erzählt dir ganz vieles auf. Dabei will er sich Charakter stärken. Habt ihr aufgepasst, die ersten drei Verse von 1. Korinther 13. Wenn ich mit Menschen und Engelzungen redete, also wenn du das könntest, die Ausstrahlung von Thomas Gottschalk und die Redegewandtheit von Ingo Zamperoni hättest in einer Person, bleibt nicht. Oder wenn ich prophetisch reden könnte, dann wüsste ich alle Geheimnisse und eure Kenntnis. Das heißt, wenn du tatsächlich einer wärst, der so weise, so klug, so gebildet ist, so ein Käpsele, dass er sogar Einstein in den Schatten stellen würde. Kann ja sein, dass solche unter uns sind. Aber es wird nicht bleiben. Bleibt nicht. Oder wenn ich all meine Habe den Armen gebe und ließe meinen Leib verbrennen. Also wenn du ein soziales Engagement bis zur Selbstaufgabe tatsächlich leben würdest, dass sogar Mutter Teresa vor Neid erblassen würde. Lobenswert. Aber es bleibt nicht. Bleibt auch nicht. Auch die guten Dinge, deine guten Charaktereigenschaften, deine guten Fähigkeiten. An sich, irgendwann mal wird es wertlos sein, weil es vorbei ist, weil es nicht bleibt, wenn du diese Welt verlässt. Das alles geht weg. Sogar deine Geistesgaben. Habt ihr gewusst, dass die Geistesgaben auch von euch genommen werden? Die Liebe hört niemals auf, Vers 8, wodurch das prophetische Reden, Geistesgaben, aufhören wird und das Zungenrede, Geistesgabe, aufhören wird und die Erkenntnis, auch eine Gabe, aufhören wird. Selbst die Geistesgaben. Vorbei. Wenn du stirbst, auch nicht mehr. Hey, der Boden ist hart, okay. Aber die gute Nachricht ist, drei Dinge bleiben. Glaube, Hoffnung und die Liebe Gottes. Das bleibt. Das ist, wenn man es konsequent durchdenkt, in der Tat etwas ernüchternd. Wie gesagt, harter Boden bei dem Kuchenstück. Aber die drei Dinge bleiben und auf die kommt es an. Was heißt, auf die kommt es an? Jetzt müsste ja, und das ist ja, ihr wisst, das Hobby jedes Predigers, am Schluss noch irgendeine praktische Anwendung kommen. Und die habe ich euch natürlich auch vorbereitet, die kommt jetzt auch. Was machen wir jetzt damit, mit dieser Erkenntnis? Man könnte ja lebensfeindlich werden in dem Sinne, dass man sagt, okay, dann lasst uns doch die Brocken hinschmeißen. Lasst uns Familie, Beruf und Vermögen und alles, lasst uns das zur Seite schieben und so weiter. Wir werden jetzt alle Mönche im Kloster. Wir gehen ins Kloster. Machen ja manche, ne? Ob das die Motivation ist, weiß ich nicht, aber es ist ja möglich, alles hinzuschmeißen und sagen, ich höre auf mit diesem Leben, ich schließe ab und widme mich nur noch Gott. Ich empfehle euch das nicht, weil ich bei Jesus nicht entdecke, dass er uns zur Weltflucht aufgefordert hätte. Das sagt die Bibel nicht. Jesus sagt stattdessen, pack das Leben an, aber pack es mit mir zusammen an. Wir meistern es gemeinsam. So interpretiere ich die Grundaussage Jesu. Aber trotzdem müsste es doch irgendeine Konsequenz haben, wenn wir das jetzt verstanden haben, was Paulus in 1. Korinther 13, Vers 13, was er uns da anbefiehlt. Ich glaube, die Leute vom Alten Testament, die entscheidenden Väter des Alten Testaments, die haben da was geahnt. David zum Beispiel sagt im Psalm 39, Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Er beschreibt den Zeitpunkt, wo noch drei Sachen bleiben. Oder Mose ebenfalls. Herr, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Psalm 90. Auf dass wir klug werden. Diesen Zeitpunkt auch im Auge behalten, wo alles enden wird, außer drei Dinge. Das heißt, die Konsequenzen für uns könnten folgende sein. Oder die Konsequenz, die ihr ziehen könnt, könnt ihr schon morgen ziehen. Nämlich die Frage, was zählt an diesem Tag, an diesem Montag für mich? Welche Prioritäten, welche Werte erstrebe ich heute und auch die nächsten Tage? Wie immer du die Zeitspanne fassen willst. Aber was ist mir wirklich viel wert? Du kannst dein Leben analysieren und kannst sagen, wofür setze ich eigentlich sehr viel ein? Womit verbringe ich viel Zeit? Wohin fließen meine Begabungen, meine Gedanken, meine finanziellen Mittel? Wohin fließt meine Kraft, meine Energie? Und was davon wird langfristig bleiben? Ganz langfristig. Ewig. Welchen Rang, welchen Stellenwert in dieser Prioritätenliste hat meine Beziehung zu Gott, genannt Glaube, meine Hoffnung, die mich eigentlich durchs Leben tragen sollte, und die Tatsache, dass Gott mich bedingungslos liebt, angenommen hat, mir die Hand hinstreckt und sagt, schlag ein. Welchen Stellenwert haben diese drei Dinge, die bleiben werden, als einziges bleiben werden? Ich komme zum Schluss der Predigt und erstaunlicherweise, oder eigentlich nicht erstaunlich, Paulus zieht genau auch diese Konsequenz. Er sagt, strebt nach der Liebe. Nach der Liebe Gottes. Nach der Tatsache, dass Gott dich liebt. Bau das ganz oben ein in der Prioritätenliste. Weil daraus entsteht ja dein Glaube und daraus entsteht die Hoffnung. Glaube als Antwort auf die Liebe Gottes. Und die Hoffnung als berechtigte Hoffnung, weil Gott dich liebt. Okay, daraus, das könnte man aus diesem Vers mitnehmen. Das muss man nicht. Es wird keiner gezwungen, daraus eine Konsequenz zu ziehen. Man kann auch nach ganz anderem streben, aber man läuft eben Gefahr, dass Jesus irgendwann mal an einem bestimmten Punkt sagen wird, hey, wenn du so weitermachst, dann bist du dieser Narr. Sei kein Narr. Streb stattdessen nach der Liebe Gottes, daraus erwächst Glaube und Hoffnung. Herr, lehre mich doch, dass es sein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Amen.